Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Convista Vorstandspodcast auf einen Kaffee mit. Mein Name ist Moritz Finkenburg, ich bin Managing Partner bei Convista und spreche in meiner Podcast-Serie regelmäßig mit Vorständen über die Lage der Branche, über ihr Unternehmen, über sie selbst, ein bisschen ein Deep Dive in die Persönlichkeit und bin natürlich sehr neugierig, was sie zu sagen haben. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns ein in die digitalen Möglichkeiten. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um Strategie, Prozesse und IT. Auf einen Kaffee mit, heute mit einem alten Freund, Weggefährten Kollegen Maximilian Beck, Vorstandschef der Idealversicherung. Max, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Moritz. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Nein, die Freude ist auf meiner Seite, denn dich zu kriegen in diesen Tagen. Hör mal, die erste Frage, die kannst du dir fast denken. Wenn mein Podcast heißt Auf einen Kaffee mit, dann möchte ich natürlich gerne wissen, was ist denn eigentlich so dein Leib- und Magengetränk?
Ich trinke tatsächlich gerne Kaffee, trinke aber auch nur noch morgens zu Hause eine Tasse. Maximal mal am Wochenende eine zweite. Sonst trinkt übrigens bei uns zu Hause niemand Kaffee und wir sind hier ein paar zu Hause, meine Frau und 5 Kinder.
Der Mensch Max Beck, du hast ja jetzt eben ein paar Dinge schon erwähnt und angesprochen. Deine 5 Kinder, habe ich das richtig gehört?
Ja.
Also erzähl mal, du bist jetzt in Berlin, bist gar kein Berliner, obwohl wir Berliner nehmen dich ja immer sofort ins Herz auf und man ist nach 3 Wochen etwa.
Ich wollte gerade sagen, wer ist das schon? Moritz, und da ist mir eingefallen bei deiner Bemerkung, du bist ja Berliner aus Nikolassee, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, ich bin waschechter Berliner, das könnten wir jetzt ja auch so fortführen.
Die waschechten Berliner sind nicht da und ansonsten sind alle Schwaben in Berlin. Hey, lassen wir das jetzt mal. Also ich bin seit 4,5 Jahren in Berlin. In der Tat, gleich mit der gesamten Familie umgezogen, was natürlich super war, dass die mich alle begleitet haben, nach annähernd 25 Jahren in Hamburg, wo es mich mal aus dem schönen Rheinhessen, wo ich zur Schule gegangen bin und Abitur gemacht habe, zum Studium an der Bundeswehr-Uni, die mittlerweile Helmut-Schmidt-Universität heißt, hinverschlagen hat. Und dann bin ich da hängen geblieben. Warum? Finanzdienstleistung.
Das musst du jetzt näher erzählen. Wenn man an einer Bundeswehruniversität studiert, dann gibt es ja durchaus noch eine andere berufliche Entwicklung, die militärisch geprägt sein könnte. Wie bist du jetzt in die Finanzwirtschaft gekommen?
Es ergab sich, dass ein großer und mittlerweile noch viel größerer, sehr erfolgreicher Vertrieb, nämlich die TKIS, dürften einigen hier bekannt sein, in Hamburg an der Bundeswehr-Uni sehr aktiv war mit einigen sehr charismatischen älteren Jahrgangskollegen, also Kollegen aus, oder beziehungsweise, das muss ich mal richtig sagen, Kameraden und Kommilitonen dann an der Uni aus älteren Jahrgängen, so ist es richtig. Und die machten da so ihre ersten Versuche in Wirtschaft, indem sie das Evangelium des weltweit anlegenden Aktieninvestmentfonds und dessen überlegene Rendite gepredigt haben. Und da ich schon immer ein neugieriger Typ war und auch einen tollen Professor in Personalwirtschaft, wenn ich richtig erinnere, der sagte, egal was Sie hier machen, aber machen Sie irgendwas, gucken Sie über den Tellerrand hinaus, ergab sich das, dass ich dann irgendwann mal in einem TKIS-Büro saß. Damals hieß das Ganze noch gar nicht TKIS, so lange ist es her. Das wird jetzt im Sommer übrigens 30 Jahre her sein. Und deswegen bin ich dann da hängen geblieben, weil es war dann doch so fesselnd, Investmentfonds zu verkaufen, dass ich davon nicht mehr losgekommen bin und ein paar Jahre lang das parallel gemacht habe und irgendwann das Ganze professionell hauptberuflich getan habe. Natürlich dann auch mit vielen, vielen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern. Also es war dann schon ein ziemlich großes Team. Das ist natürlich eine klasse Sache, wenn du Mitte, Ende 20 bist, in einer Stadt wie Hamburg, in einem Land wie Deutschland, mit vielen Büros bundesweit durch die Gegend zu fahren und Menschen beizubringen, wie man Investmentfonds, Fondspolicen, Berufsunfähigkeitsversicherungen verkauft. Macht Spaß. Schöne Zeit.
Das glaube ich. Ich kann das so verstehen, weil ich ja letztlich meine Sporen, obwohl ich aus der juristischen Schiene komme, auch im Vertrieb begonnen habe. Und ich stand dann nach einer kurzen Zeit als Vorstandsassistent im Osten auf den Bauernhöfen und habe dann auch mit Kollegen zusammen versucht, eher natürlich im Sachversicherungsbereich Dinge zu beraten und zu verkaufen. Das war der Start deiner Vertriebsseele und deines Vertriebslebens eigentlich.
Ja, das verbindet uns, Moritz, übrigens. Das war mir so noch gar nicht präsent. Ich wurde dann auch später Vorstandsassistent, wahrscheinlich der älteste Vorstandsassistent ever. Da war ich schon 34, als ich dann 2008, nachdem ich eben nicht mehr bei Tekis war und noch mal eine Zwischenstation, da hab ich dich zumindest kennengelernt aus der Ferne, weil da warst du ja schon Bereichsleiter Kfz, wenn mich nicht alles täuscht, bei der Aachen Münchner. Und ich war bei der Advokat Produktmanager. Nach so vielen Jahren im Vertrieb war das ganz gut, sich mal mit den modernen Arbeitsformen vertraut zu machen, die da heißen Excel, PowerPoint und so weiter. Da bist du natürlich vertrieblich zumindest seinerzeit nicht so gefordert. Da referiert man noch mit Flipchart und dickem Stift und so. So, und dann war ich Vorstandsassistent und wie ich gerade lerne, verbindet uns das.
Ja, da gibt es eine ganze Menge Parallelen. Ich bin ganz sicher, dass das auch nicht die letzten sind, Max. Ich muss, also auch wenn wir jetzt zur Schlusskurve zum Menschen Max Beck kommen und du deinen Lebenslauf schilderst, interessiert mich natürlich, wie du von da dann tatsächlich letztlich zu Ideal und nach Berlin gekommen bist. 25 Jahre in Hamburg.
Ja, genau, da waren noch ein paar Jahre dazwischen. Da war ich dann 2017 in der schönen Situation, Lebenvorstand und nebenbei noch Exklusivvertriebsvorstand der Basler Deutschland werden zu dürfen. Habe das einige Jahre gemacht und da die Ideal kennengelernt. Die Ideal, wenn ich schon mal ein bisschen vorgreifen darf, da kannst du ja gleich noch drauf eingehen, zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie mit vielen anderen Versicherern kooperiert. Dort also das Produktportfolio arrondiert. Also Dinge tut, die sie nicht selbst herstellen wollen, aber trotzdem für ihren Vertrieb brauchen. Und so lernte ich die Ideal kennen. Und da ging es mir wie vielen, die Ideal ein faszinierendes Unternehmen. Und als mich dann mein Vorgänger und heutiger Aufsichtsratschef Rainer Jakobus mal fragte, könntest du dir eigentlich vorstellen, Kandidat für meine Nachfolge zu sein, musste ich nicht lang zögern. Und so ergab sich, entschuldige bitte die lange Antwort, dass ich im Juli, am 1. Juli 21 hier in Berlin bei der Ideal angetreten bin, 2 Jahre an der Seite von Rainer Jakobus, beschäftigt als IT- und Operations-Vorstand, was natürlich auch nochmal eine total spannende Anreicherung meiner Karriere war.
Was machst du, wenn du nicht arbeitest oder mit deinen Kindern im Heiligen See liegst? Was sind deine Hobbys?
In der Freizeit kümmere ich mich hauptsächlich um die Familie, was heißt, ich verbringe Zeit mit der Familie, aber ansonsten lese ich sehr gerne viel, das war mir immer wichtig, ich bin ein neugieriger Mensch und lese auch praktisch alles, was ich insbesondere über diese Branche, aber auch über andere Wirtschaftszweige in die Finger bekomme, was natürlich nicht schlecht ist, wenn du in verantwortlicher Position, insbesondere bei einem Lebensversicherer mit einer großen Kapitalanlage tätig bist, finde ich, ist es dann schon ganz gut, sich ein bisschen auszukennen. Und das kostet halt auch Zeit, aber das macht mir Freude, das Lesen.
Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einblicke erstmal hinter deine Kulissen und auf die Person, den Menschen Max Beck, der ja ein sehr spannender ist. Du hast jetzt gerade schon das Stichwort gegeben auf die Situation der Branche. Die ist natürlich gerade, wenn man jetzt das Thema Alterssituation, Pflegesituation, Alterssicherungssysteme, Krankensysteme sich anschaut, in einer unglaublichen Bewegung. Was sind für dich die Herausforderungen, die sich im Moment in der Branche stellen?
Die Herausforderung ist, der Öffentlichkeit, der Politik, den Verbraucherschützern, den Medien, aber insbesondere auch den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern klarzumachen, dass wir gerade eine nie dagewesene sprunghafte Alterung unserer Gesellschaft erleben, dass die sozialen Sicherungssysteme an ihre Grenzen kommen und 20 Jahre nach der Rente kommt die Pflege. Und das ist jetzt wichtig, nachdem wir Rente schon verpasst haben, da ist es ja eigentlich schon zu spät. Ist es für Pflege nicht zu spät? Das bewegt mich jetzt, diese demografische Veränderung in unserem Land dahingehend zu beantworten, dass wir ja als Anbieter von Vorsorge und auch die Vermittlerinnen und Vermittler von Vorsorge was anzubieten haben. Und Vorsorge ist insbesondere für die geburtenstarken Jahrgänge, die vergleichsweise wenig Kinder bekommen haben, die müssen jetzt angesprochen werden, heute, wo sie eben Mitte, Ende 50 sind, weil sie jetzt die Zeit noch haben, vorzusorgen. Das bewegt mich. Und da, das muss ich jetzt noch sagen, da wird noch zu viel Sand der Sicherheit in die Augen gestreut. Das merken wir ja. Der Staat kommt an seine Finanzierungsgrenzen. Und wenn du 20 Jahre weiter denkst und die geburtenstarken Jahrgänge alle in Rente sind und dann in Pflege kommen, wie sollen das die wenigen Jungen stemmen in der Sozialversicherung? Da muss für diesen Fall vorgesorgt werden.
Kritisch nachgefragt. Was müssten wir als Branche denn tun, um diese Verschleierung, die du angesprochen hast und die ich auch wahrnehme, dieses Drumherumreden um die heißen, harten Punkte, was müssten wir als Versicherungsbranche denn tun, um das in irgendeiner Form zu beeinflussen?
Das, was wir gerade eben tun, darüber sprechen und versuchen, mit dem darüber sprechen, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzielen. Man muss natürlich jede Gelegenheit nutzen, im persönlichen Gespräch darauf hinzuweisen, dass es dann eben mindestens für Pflege nicht mehr reichen wird, wenn man jetzt vielleicht Rente noch gerade mit sehr viel Neuverschuldung, mit sehr viel Steuerzuschuss noch wird irgendwie versuchen, über die nächsten Jahre die Löcher zu stopfen. Aber bei Pflege geht's halt nicht mehr. Achtung Leute, Pflege war schon immer Teilkasko und wird eher nicht Vollkasko werden, sondern Teilkasko wird eher Teilteilkasko. Und wenn du heute politische Stimmen hörst, dann schreien die immer nach Vollkasko. Aber wie soll das funktionieren?
Das ist nicht bezahlbar.
Umlageverfahren. Es ist nicht bezahlbar. Und wahrscheinlich werden wir so lange vor dem Problem die Augen verschließen, bis es dann wirklich nicht mehr bezahlbar ist. Und dann ist es zu spät. Und das ist ein großes Drama, weil die Bevölkerung, die geburtenstarken Jahrgänge, verdienen ja heute beide Geld, haben durchaus schon Vermögen, das Haus ist vielleicht abbezahlt. Da ist eigentlich Geld da, da kommen ablaufende Lebensversicherungen, da ist Beratungsbedarf und da müsste man das jetzt beraten und zur Vorsorge motivieren.
Was rätst du, Max, einem Kunden? Der Kunde, die jungen Menschen, die dich heute fragen und sagen, was soll ich denn tun?
Die jungen Leute wollen natürlich Vermögen aufbauen, Altersvorsorgevermögen, wollen mittel- und kurzfristig Vermögen aufbauen. Ich glaube, da ist der Rat der gleiche wie vor 25 Jahren. Guck, dass du mittelfristig mit Aktieninvestmentfonds Vermögen aufbaust, guck, dass du Altersvorsorge so früh wie möglich anfängst, also den Hebel Zeit nutzt und den Riesenhebel Zinseszins, mach das Ganze mit Rendite das ist, glaube ich, und hol dir noch die allerwichtigsten existenziellen Versicherungen, was dann wahrscheinlich die Absicherung der Arbeitskraft ist und eine Privathaftpflichtversicherung. Und dann kommt natürlich schon mein Pflegeherz, das ist ja das Gleiche wie in der Arbeitskraftabsicherung. Du zahlst ja, ob du früh anfängst mit geringen Beiträgen oder spät mit hohen Beiträgen, in Summe das Gleiche für das gleiche Absicherungsniveau. Nur im einen Fall fängst du halt schon früher an, mit einem besseren Gesundheitszustand, hast keine Zugangshürden. Wenn du natürlich dann mit knapp 60 oder über 60 kommst, wird es dann mit Pflege, je nach Gesundheitszustand, auch schon schwieriger. Das wäre jetzt mein Rat. Mach die frühen Dinge rechtzeitig und denk dann schon an Themen wie Pflege.
All diese Dinge, die du angesprochen hast, könnte man doch bei der Ideal bekommen. Oder? Du merkst, ich rutsche so ganz langsam in den letzten Teil unseres Podcasts und wüsste ganz gerne, was die Ideal eigentlich dazu beitragen kann.
Also die Ideal ist ja ein fokussierter Anbieter. Wir kümmern uns um wenige Dinge. Die versuchen wir dann aber auch wirklich nachweisbar so gut zu machen, dass wir auch vor allem aus Sicht der Kundinnen und Kunden und Vertriebspartner einen Vorteil haben. Wir bieten keine Arbeitskraftabsicherung an. Wir bieten keine fondsgebundene Altersvorsorge an. Also dafür haben wir ja in Göttingen uns mit der MyLife verstärkt, die ja ein hervorragender, superschnell wachsender fondsgebundener Lebensversicherer ist, wo viele junge Leute auch schon anfangen, kostengünstig eine fondsgebundene Altersvorsorge aufzubauen. Die Ideal kommt dann mit Ende 40, Anfang 50, Mitte 50 ins Spiel mit ihren drei Schwerpunktthemen Rentenabsicherung. Du weißt, wir haben das voll digitale Versicherungskonto Universal Life mit einer sehr starken Überschussbeteiligung in einem sehr modernen Gepräge, null Papier, total digital. Dann kommt die Pflegeversicherung, der Klassiker. Da sind wir seit über 20 Jahren unterwegs, Marktführer. Die Hälfte des Pflegerentenbestandes liegt bei der Ideal. Und es müssten in Summe halt viel, viel mehr Pflegerentenversicherungen sein. Also das ist ein vergleichsweise kleiner Bestand mit dem Pflegetagegeld. Und Pflege an sich ist ein kleiner Bestand, verglichen mit allen möglichen anderen, wahrscheinlich weniger existenziell notwendigen Deckungen. Und dann sind wir schon quasi bei der DNA der Ideal, die ja als Volksfeuerbestattungsverein von Berliner Kaufleuten 1913 hier in einer Eckkneipe in Neukölln gegründet wurde. Warum? Weil damals eben Arbeiter sehr früh bei der Arbeit starben und die Witwen zum Teil gar nicht wussten, wie sie die jetzt würdig bestatten. Und dann gab es die Feuerbestattung und da war selbst die Frage, wie bezahlt man das? Das beschäftigt uns heute noch mit knapp 360.000 Sterbegeldversicherungen im Bestand. Und das ist auch ein total spannendes Produkt, weil es ab einem gewissen Alter bei doch einer großen Klientel ein ganz dringendes Bedürfnis gibt, eben über den letzten Weg nachzudenken und auch so Fragen wie, wie finanziere ich das denn selber aus?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind ja Dinge, die einen wirklich beschäftigen. Und wenn du überlegst, was eine Bestattung heute kostet, dann bist du, also wenn du nicht aufpasst, schnell bei 8.000 bis 10.000 Euro. Und die hat man nun auch nicht immer irgendwo auf der Kante liegen. Und das kann ich sehr verstehen. Mich treibt natürlich noch eine andere, etwas fiese Frage um. Der Hackerangriff auf euch, das Cyberthema. Jetzt könnte ich dir 10.000 kribbelige Fragen stellen, aber ich glaube, ich roll den Ball einfach mal zu dir rüber. Wie hast du dich denn da gefühlt? Wie hast du das entdeckt?
Ich habe es natürlich nicht entdeckt, sondern unser Rechenzentrum. Wir wurden attackiert. Das haben wir ja auch kommuniziert. Wir haben ja sogar gesagt, wer es war, nämlich ein global agierender, sehr großer Angreifer. Wir hatten Glück, wir haben es schnell entdeckt. Wir haben beherzt reagiert. Ärgerlich genug, dass es passiert ist, aber umso wichtiger, das Glück im Unglück, dass wir gut vorbereitet waren, viel geschult hatten, einen guten Notfallplan in der Schublade hatten, der auch schnell greifbar war, der Krisenstab schnell zusammentrat, wir einen guten Dienstleister hatten, den wir uns wohlweislich schon seit einiger Zeit zur Seite gestellt haben. Auch das ist eine Empfehlung, die ich geben kann. Rüstet euch, stattet euch aus und dann muss man das halt einfach nach und nach abarbeiten, Systeme wieder hochfahren, nachdem man genug Forensik betrieben hat. Also die drei Phasen der Cybersicherheit, Prävention, Detektion, also Entdeckung und Reaktion und insbesondere Wiederherstellung, kann man nicht genug schulen und üben.
Ihr seid aber jetzt, Max, wieder voll unter Volllast fahrend und mit vollem Fokus auf den Kunden und die Themen, die einen Kunden beschäftigen.
Besonders stolz bin ich drauf, wie schnell wir dann in der Lage waren, mit unseren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Wir waren ganz schnell wieder am Telefon. Wir haben ganz schnell die Vorgänge in die Systeme reinbekommen, die sehr schnell wiederhergestellt waren. Also da war in der ganzen Zeit kein Abbruch. Jetzt müssen wir halt natürlich ein paar Tage Arbeitsrückstand, der dann dadurch entstand, dass gewisse Geschäftsvorfälle, für die du das Internet brauchst, eben nicht abgearbeitet worden werden konnten, abgearbeitet werden. Ende Januar ist unser ambitionierter Plan. Sind wir wieder à jour? Weil die Ideal ist ja bekannt dafür, sehr schnell jedweden Geschäftsvorgang abzuarbeiten. Und dem wollen wir natürlich auch nach dem Angriff gerecht werden. Hast du auch
das
gehört?
Stimmt. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Max, wir könnten stundenlang weiter plaudern. Wir tun das vielleicht privat auch noch oder ganz sicher sogar. Aber ich habe, glaube ich, und Sie, liebe Zuhörer, zu Hause an den Bildschirmen weltweit, haben vielleicht auch einen guten Eindruck bekommen über den Menschen Max Beck, über seinen Blick auf die Branche, den er sicherlich noch häufiger in diesem Jahr vertiefen wird, auf den Podien und Bühnen der Welt und auf die Ideal. Mit dem guten Gewissen, dass alles wieder läuft, Kunden sicher sind und sich voller Vertrauen wie immer an die Ideal wenden können, bleibt mir eigentlich nur noch die Abschlussfrage, die klassische. Was sind deine drei Wünsche? Allerdings Wunderlampe.
Gesundheit, Gesundheit und Gesundheit für möglichst alle. Moritz.
Mehr kann man dazu nicht sagen. Max, tolle Wünsche, tolles Interview. Tausend Dank. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, möglichst bald. Und danke dir sehr herzlich für deine Zeit heute. Und wir, meine Zuschauer gerichtet, sehen uns bestimmt bald mit einem anderen Kaffeegast in diesem spannenden Podcast wieder. Vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.